Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen beim Podcast Geld und Leben. Das meiste Geld geben die Menschen in ihrem Leben für das Wohnen aus, ob als Mieter oder als Eigentümer. Wie aber kann man beim Mieten Geld sparen oder verhindern, dass man übervorteilt wird? Darüber spreche ich heute mit Nicole Hager-Wildenrotter. Sie ist Geschäftsführerin der Mietervereinigung Oberösterreich und ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Wie viele Menschen suchen denn bei Ihnen bei der Mietervereinigung Oberösterreich Rat im Jahr?
Also wir haben jährlich circa 4.000 telefonische Anfragen. Das ist bei einem juristischen Team von 4 Personen doch sehr viel. Etwa 2.000 Online-Beratungen und circa 1.000 persönliche Beratungen. Wir nehmen die Beratungen in ganz Oberösterreich vor, also nicht nur in Linz. Wir betreuen Sprechtage auch in den Bezirken wie Ried, Wels, Vöcklabruck, früher, jetzt derzeit nicht mehr, aber Steyr und Gmunden. Und es kommen also in Summe circa 1.000 Menschen zu uns pro Jahr. Das ist schon eine beachtliche Zahl.
Die zentrale Frage beim Mieten, aber auch beim Kaufen sind die Kosten. Und die Frage stellt sich jetzt, nachdem die Eigentumswohnungspreise massiv gestiegen sind, sind auch zum Teil die Mieten gestiegen. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wie teuer ist Mieten geworden?
Die Mieten sind in den letzten Jahren massiv gestiegen. Während wir vor der Pandemie noch die Situation hatten, dass die Mieten etwa doppelt so stark gestiegen sind, auch damals schon wie die Inflation. Wir hatten damals eine Inflation von etwa 1,5% und die Mieten stiegen davor schon um 3% pro Jahr, war die Steigerung dann ab der Teuerungswelle doch sehr beachtlich von etwa 20%. Und heute geben ungefähr 81%, so die Umfrage der Mietervereinigung, aller mietenden Menschen mehr für das Wohnen aus als noch vor der Teuerungssituation.
Dann das Zweite sind die Betriebskosten, die ja zur Miete noch dazukommen. Mhm. Sind auch die teurer geworden?
Ja, sind auch die Betriebskosten entsprechend gestiegen. Wir hatten zum Beispiel vor 2 Jahren noch einen durchschnittlichen Wert von 2,20 Euro pro Quadratmeter und Monat, sind gestiegen 2023 schon auf 2,40 Euro und heuer rechnen wir mit 2,60 bis 3 Euro. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir heuer natürlich noch keine großartigen Zahlen dazu haben, weil die Abrechnungen erst kommen, die Hausverwaltungen werden erst bis Ende Juni dann die Abrechnungen vorlegen.
Genau. Was fällt denn eigentlich unter Betriebskosten und was fällt nicht unter Betriebskosten?
Also typische Betriebskosten sind alle Abgaben, die von der Gemeinde vorgeschrieben werden, wie die Grundsteuer, Wasser, Müll, Kanal. Daneben aber auch noch die Kosten für die Entrümpelung oder die Gebäudeversicherung, dann die gesamten Kosten für die Betreuung der Anlage, für die Grünanlagenpflege, für die Stiegenhausreinigung, aber auch Wartungsarbeiten, zum Beispiel an der CO2-Brandmeldeanlage, also an allen Brandschutzvorrichtungen sind Wartungsarbeiten vorzunehmen. Und auch die Verwaltungskosten. Wenn man betrachtet, dass die Verwaltungskosten, die den Mietern vorgeschrieben werden, 2022 noch 3,60 Euro betragen haben pro Quadratmeter und Jahr und derzeit 4,47 Euro pro Quadratmeter im Jahr, merkt man auch hier entsprechend die Steigerung bei den Betriebskosten, weil das wieder 1:1 vom Vermieter an den Mieter entsprechend weitergegeben. Keine Betriebskosten, die aber doch gerne von den Vermietern immer wieder verrechnet werden, sind kleinere Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage oder ganz typisch zum Beispiel ist die Behebung einer Lichtstörung. Das sind Betriebskosten, die wir zum Beispiel bei einer Überprüfung immer herausstreichen oder auch Ausmalarbeiten, Dachreparaturen. Das sind keine Betriebskosten. Wir empfehlen auch immer bei der Vorschreibung von Liftkosten darauf zu schauen, ob der Vermieter beim Vollwartungsvertrag wirklich nicht alles 1:1 in die Betriebskosten verrechnet, weil die Vollwartung inkludiert ja auch die Erneuerung eines Liftes oder auch die Reparatur eines Liftes und das ist unzulässig. Die gemeinnützigen Bauvereinigungen halten sich wirklich im Regelfall daran, aber bei den privaten Hausverwaltungen, gewerblichen Vermietungen finden wir hier oft Stolpersteine und das geht durchaus ins Geld. Delogierungskosten zum Beispiel sind auch keine Betriebskosten. Immer wieder werden hier Sonderreinigungen von Wohnungen nach einer Delogierung auf die Miete überwälzt. Das ist unzulässig.
Die Liftkosten sind aber grundsätzlich ein großer Bestandteil der Betriebskosten.
Ja, also die Gebäude, die mit einem Lift ausgestattet sind, belasten natürlich die Mieterinnen und Mieter mit den Betriebskosten beim Lift entsprechend mehr. Je weniger Stockwerke ich habe, desto teurer sind auch die Liftkosten. Wir haben hier sehr unterschiedliche Kosten, die bewegen sich zwischen 20, 25 Cent oder auch 50 Cent pro Quadratmeter und Monat. Je nach der Anzahl der Stockwerke und wie viel Mieter beim Lift mitzahlen.
Sie haben die Grundsteuer schon angesprochen, über die ist in den vergangenen Wochen mehrfach diskutiert worden, dass man die endlich an die tatsächlichen Gegebenheiten anpasst, dass man sie erhöht, damit die Gemeinden möglicherweise auch mehr Geld bekommen. Die Grundsteuer darf der Vermieter aber an den Vermieter 1:1 weitergeben.
Genau, hier sehen wir natürlich eine große Problematik seitens der Mietervereinigung. Und auch viele anderen Wohnrechtsexperten würden wir uns schon längst natürlich eine Reform des Mietrechts wünschen, auch insbesondere im Bereich der Betriebskosten, weil wir die Ansicht vertreten, dass die verbrauchsunabhängigen Kosten wie eben die Grundsteuer, die Gebäudeversicherung, die Hausverwaltung nicht Teil des Betriebskostenkatalogs sein sollten. Die Grundsteuer wird der Vermieter unverändert jetzt 1:1 weitergeben können an die Mieter, und wenn die Grundsteuer entsprechend angehoben wird seitens der Kommune, wird das letztlich auf der Schulter der Mieterinnen und Mieter getragen werden müssen.
Aber besteht nicht die Gefahr, wenn man sagt, die Grundsteuer zählt nicht mehr zu den Betriebskosten, die muss der Vermieter selbst tragen, dass er die dann irgendwann im Mietpreis unterbringen will?
Es wird wahrscheinlich leider noch immer der Markt entsprechend regeln. Es kann schon sein, dass er das dann in der Höhe der Miete vorschreibt. Aber ich denke mir, auch die Vermieter haben ein Interesse daran, ihre Wohnungen zu vermieten, und trotzdem werden sie darauf achten müssen, dass sich das irgendwie in einen leistbaren Rahmen verhält. Ja.
Was sind denn die häufigsten Fragen, mit denen Sie in der Mietervereinigung von Mieterinnen und Mietern konfrontiert sind?
Viele Mieterinnen und Mieter, die zu uns kommen, wollen zunächst einmal die Überprüfung des Mietvertrags. Am besten ist, sie kommen zu uns natürlich, bevor er unterfertigt wird, bevor der Mietvertrag abgeschlossen wird. Aber Mietvertragsprüfungen sind schon ein Hauptbestandteil unserer Beratungen. Dann beginnend ab Mai, Juni bis August, September natürlich Schwerpunkt Überprüfung Betriebs- und Heizkosten. Also die Überprüfung von Betriebskosten und Heizkostenabrechnungen. Da hatten wir letztes Jahr über 300, also knapp 350 Liegenschaften, die wir geprüft haben. Ein Schwerpunkt unserer Beratungen und Vertretungen bezieht sich auch auf Schimmelfälle. Viele Mieterinnen und Mieter sind mit Feuchtigkeit in den Wohnungen, mit der Schimmelproblematik belastet, aber auch mit der Kautionsabrechnung. Sehr häufig werden von den Vermietern die Kautionen nicht refundiert, beziehungsweise mit einer entsprechenden Reduktion, mit der die Mieterinnen und Mieter nicht einverstanden sind. Aber auch die Überprüfung zum Beispiel von Wertsicherungsklauseln, ob die Wertsicherung korrekt berechnet wurde. Da hatten wir tatsächlich letztes Jahr und das Jahr davor einen Schwerpunkt, weil die Mieten innerhalb eines Jahres doch mehrfach gestiegen sind. Viele Menschen kommen auch zu uns, die Nachbarschaftsstreitigkeiten haben. Es ist ein sozialer Aspekt, wo wir auch hier versuchen, eine außerbehördliche, konfliktfreie Lösung herbeizuführen, und auch Fälle der Mietzinsminderung, wenn die Wohnung eingeschränkt gebrauchsfähig ist, weil sie irgendeinen Mangel hat, wie zum Beispiel einen Schimmel, für den ich mich nicht verantwortlich fühle als Mieter, oder weil ich einen Wasserschaden habe, dann habe ich natürlich als Mieter auch einen Anspruch auf eine Mietzinsminderung, die wir auch versuchen hier durchzusetzen. Und Thematik Erhaltungsarbeiten. Fenster sind undicht oder die Heizung funktioniert nicht mehr oder eben Feuchtigkeit und der Vermieter lässt mich im Stich. Die Durchsetzung von Erhaltungsansprüchen ist dann doch auch ein großes Thema in unserer Beratung.
Sie haben schon angesprochen, möglicherweise außergerichtlich eine Einigung zu erzielen. Wie hoch sind die Anteile, ist der Anteil der außergerichtlichen Tätigkeit, und wo muss man dann zum Gericht gehen?
Also wirklich in den überwiegenden Fällen versuchen wir, außergerichtliche, außerbehördliche Lösungen zu finden. Die wenigsten Mieterinnen und Mieter haben eine Rechtsschutzdeckung. Somit sind sie auch mit den Prozesskosten belastet. Die Vertretung über die Mietervereinigung entlastet die Mieterinnen und Mieter mit der eigenen juristischen Tätigkeit sozusagen. Aber das Prozesskostenrisiko trägst du, weil jener die Kosten zu tragen hat, der unterliegt. Und wenn die Gegenseite gewinnt, dann musst du eben die ganzen Gerichtskosten, Anwaltskosten der Gegenseite bezahlen. Im Bereich der Mietzins- und Räumungsklagen, sprich wenn die Vermieter mit einer Mietzins- und Räumungsklage wegen einer Mietzinsschuld oder wegen unleidigen Verhalten gegen die Mieter vorgehen oder auch wegen anderer Kündigungsgründe, Eigenbedarf oder so, übernehmen wir die Vertretung bei Gericht. Diese Verfahren können nur gerichtlich ablaufen, weil der Vermieter verpflichtet ist, bei einer Räumungs- oder Mietzinsklage eben, wie schon das Wort eben sagt, gerichtlich vorzugehen. Im Bereich der Kautionen versuchen wir öfters die Behörde hereinzuholen. Und zwar in Linz haben wir eine Schlichtungsstelle. Das ist eine Behörde, die verantwortlich ist für Verfahren, um festzustellen, wie hoch die rückzuerstattende Kaution ist. Das heißt, wenn ich da ein Problem habe, kann ich prozessökonomisch günstig für den Mieter beim Magistrat hier ein Verfahren einleiten, weil hier die Mieterinnen und Mieter keine Anwaltskosten und keine Gerichtskosten zu tragen haben. Deshalb wählen wir diesen Schritt bei der Schlichtungsstelle etwas öfter.
Und wie gehen diese Verfahren dann aus, kann man das sagen?
Also ich würde fast sagen, zu 99,9% der Fälle wird ein Vergleich abgeschlossen. Es ist ganz, ganz schwierig, im Nachhinein festzustellen, konkret in welchem Zustand sich die Wohnung bei der Beendigung befunden hat. Die wenigsten Mieterinnen und Mieter machen fertigen Fotos bei der Anmietung an. Vermieter haben oft kein Übergabeprotokoll, werden sie die Wohnung übergeben, behaupten oft, dass der Mängel nicht vorhanden war bei der Übergabe. Die Mieter sagen, es war aber schon die Beschädigung am Parkettboden oder Kratzer, die tiefe Delle oder die Malerei war schon sehr gebraucht bei der Anmietung. Also da ist oft wirklich die Aussagekraft bei Seiten sehr unterschiedlich. Und es ist wirklich hier mühsam, ein Verfahren bis zum Ende zu führen. Wir haben das vor kurzem gemacht über eine, auch unter Beiziehung eines Anwaltes. Da wurde wirklich die Kaution bis zum Ende durchgestritten. Das Verfahren hat knapp 2 Jahre gedauert. In der zweiten Instanz hat unser Mitglied jetzt gewonnen. Die Gegenseite muss eins nur der Prozesskosten bezahlen. Das macht einige tausend Euro aus. Es zahlt sich auch nicht aus. Es ist wirklich hier vernünftiger, dass man einen Vergleich abschließt.
Gehen wir nochmal zurück zum Mietvertrag. Wenn die Menschen zu Ihnen kommen und sagen, können Sie bitte meinen Mietvertrag anschauen, welche Fallstricke gibt es denn in Mietverträgen und was kann man möglicherweise noch herausverhandeln?
Typische Fallen bei einem Mietvertrag sind nicht selten die Höhe des monatlichen Betriebskostenakontos. Das stellen wir immer wieder fest, dass das monatliche Betriebskostenkonto wesentlich niedriger angesetzt wird, als dann tatsächlich die Abrechnung ergibt. Und da erleben viele Mieterinnen und Mieter dann eine böse Überraschung, wenn sie dann im nächsten Jahr einige 100 Euro nachzahlen müssen. Also sie schauen immer drauf, ob das Betriebskostenkonto realistisch eingestuft ist.
Ja, also und dieses Akonto ist meistens deswegen niedriger eingestuft, um die Miete anzulocken.
Um die Miete etwas attraktiver aussehen zu lassen. Mhm. Genau, das ist wirklich unser Eindruck. Wir empfehlen derzeit wirklich darauf zu schauen, je nachdem, ob ein Lift eben installiert ist im Haus, dass die Betriebskosten monatlich auf jeden Fall bei 2,50, 2,80 Euro pro Quadratmeter im Monat ausfallen soll. Wenn nicht, dann soll ich entsprechend ansparen. Dann schauen wir immer genau, ob die Befristungsregelungen eingehalten sind. Bei den gemeinnützigen Bauvereinigungen habe ich das Thema nicht, weil diese Mietverträge eben im Regelfall unbefristet sind. Im privaten Bereich sind 90% der Verträge befristet. Auf 3 Jahre, 4 Jahre oder 5 Jahre. Darauf achten wir immer, ob hier die Befristungsregelungen eingehalten sind. Erhaltungsarbeiten, das ist ein sehr großes Thema. In sehr vielen Mietverträgen wird die gesamte Erhaltung oder Teile der Erhaltung auf die Mieterinnen und Mieter überwälzt. Wir haben hier in Österreich leider noch immer keine ganz klaren Regelungen, zum Teil im Vollanwendungsbereich des Mietrechts ja, aber selbst da haben wir einen Graubereich. Wenn ich zum Beispiel einen Kühlschrank mitmiete oder eine Küche mitmiete und der Vermieter überwälzt die Erhaltungspflicht, den Kühlschrank auf mich betreffend, ja, dann ist es trotzdem so, dass ich eigentlich nicht die Verpflichtung habe, hier im Vollanwendungsbereich, also beim Altbau, die Erhaltungsarbeiten zu entrichten, weil ich nur verpflichtet werden kann zur Nachteilsabwehr. Das heißt, ich muss schauen, dass der Kühlschrank nicht übergeht und dass ich nicht irgendwann Wasserschaden produziere. Aber hier so ganz klare gesetzliche Regelungen gibt es eigentlich noch nicht. Es gibt eine Tendenz des Obersten Gerichtshofs in den letzten Jahren, dass man wirklich generell die Erhaltungsarbeit nicht auf die Mieterinnen und Mieter überwälzen kann. Also davon kann man mal ausgehen. Und Teile der Erhaltungsarbeiten, wird auch in der Lehre zum Teil vertreten, werden auch nicht mehr überwälzbar sein, wenn nicht entsprechend die Miete reduziert wird. Das heißt, wenn ich das bei der Miete veranschlage, die Miete günstiger gestalte, aber das sind doch zum Teil noch Lehrmeinungen. Drum sagen wir immer bei der Mietvertragsgestaltung gleich regeln, was zahlt der Vermieter, was zahlt der Mieter. Dann brauche ich nicht drauf schauen, unter welches Rechtsverhältnis ich falle, ob das Vollanwendung oder Teilanwendung ist. Alles, was ich vertraglich regeln kann, ist eine Situation, schaffe ich für mich eine Situation, wo ich nachher nicht mehr streiten muss und nicht mehr diskutieren muss.
Gibt es eigentlich Klauseln, die gänzlich nichtig sind, die man herausstreichen kann?
Ja, bekannt, glaube ich, ist die Ausmalverpflichtung, die seit Jahren wirklich gefallen und unzulässig ist, also an sich bei jedem Rechtsverhältnis, soweit es sich um einen Formularmietvertrag handelt. Wenn ein Mietvertrag wirklich explizit individuell zwischen den beiden Parteien ausverhandelt wurde, dann könnte ich theoretisch das Ausmalen auf den Mieter übertragen, aber die wenigsten Mietverträge sind individuell ausverhandelt. Sind meistens ans Formularmietverträge. Diese Klausel ist unzulässig. Dann auch das generelle Tierhalteverbot. Also ich kann nicht einen Mieter verpflichten, überhaupt kein Tier zu halten. Ich muss explizit sagen, welches Tier er nicht halten darf. Meistens sind Hunde und Katzen ausgeschlossen. Dann das Rauchverbot. Auch das Rauchverbot kann ich nicht auf den Mieter überwälzen. Wenn ich eine Wohnung miete, dann darf ich das tun, was ich üblicherweise in meinem privaten Umfeld in einer Wohnung mache. Duschen, waschen, kochen und auch rauchen. Oder das Kompensationsverbot auch ist im Bereich des Konsumentenschutzrechts ausgeschlossen. Also ich kann nicht den Mieter verpflichten, dass er nie gegenverrechnet mit einer Miete, wenn der Mieter Forderungen gegenüber den Vermieter hat. Und auch das Wäschetrocknen. In den Mietverträgen steht immer wieder drinnen, dass der Mieter die Wäsche in der Wohnung nicht aufhängen darf und nicht trocknen darf. Dieses generelle Verbot ist auch ausgeschlossen, soweit es keinen Trockenraum oder keinen Waschraum gibt. Und in sehr vielen Wohngebäuden findet man diese Räume nicht mehr.
Sie haben das Mietrecht schon angesprochen und das ist ja wirklich ein sehr diffiziles Rechtsgebiet, weil es sehr schwierig ist für einen Laien festzustellen, was im Mietrecht gilt denn überhaupt für mich. Ich habe gemeinnützige Wohnungen, ich habe alte Mietwohnungen, ich habe neue Mietwohnungen. Was gilt für wen?
Das österreichische Mietrecht ist wirklich äußerst intransparent und es ist manchmal sehr schwierig herauszufinden, unter welches Gesetz ich falle. Es gibt grundsätzlich Mietverhältnisse, die in das ABGB fallen, das Allgemeinbürgerliche Gesetzbuch. Das betrifft vor allem Rechtsverhältnisse bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Vor allem im ländlichen Bereich finden wir diese Gebäude öfters. Oder aber auch, wenn Räume erst nachträglich geschaffen wurden, dann zählen sie auch nicht dazu. Und hier haben wir wirklich oft im ländlichen Bereich das Problem, das merke ich bei meinen Beratungen, meinen Sprechtagen, zum Beispiel in Ried, wo Menschen oft in einem Dreiobjektshaus leben, aber natürlich nie sagen können, ob das dritte Objekt nachträglich erst geschaffen wurde. Wenn das Gebäude zum Beispiel aus 1954 ist, wie soll ich herausfinden, ob das dritte Objekt oben ein nachträglicher Dachbodenausbau war? Dann weiß ich überhaupt nicht, bin ich im ABGB oder eben zum Beispiel in der Teilanwendung des MAG oder in der Vollanwendung des MAG. In die Teilanwendung des Mietrechtsgesetzes fällt man eben dann, wenn die Baubewilligung nach dem 30. Juni 1953 erteilt wurde. Darum haben wir das ABGB, Teilanwendung, MAG und die Vollanwendung. Und daneben gibt es eben auch noch die Wohnungen der gemeinnützigen Bauvereinigungen, die in das WGG fallen, in das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Und dann gibt es noch andere Abstufungen, wenn man zum Beispiel einen Dachbodenausbau für den die Baubewilligung nach dem 31. Dezember 2001 erteilt wurde, dann bin ich einer Teilanwendung. Also da wird es dann wirklich schon kompliziert. Oder wenn ich in einem Zu- oder Anbau lebe, für den die Baubewilligung nach dem 30. Juni 2006 erteilt wurde. Ich komme nämlich als Mieter schwer zu den Informationen. Aus Datenschutzgründen erfahre ich natürlich vor der Kommune nicht, wann die Baubewilligungen erteilt wurden.
Im Zweifelsfall ist es am besten, man ruft sie an.
Ja, ich weiß es ja auch nicht. Ja. Ich kann immer nur den Tipp geben, also Nachbarn fragen, die schon länger dort leben, ob sie es wissen, ob das dazu gebaut wurde oder nicht. Weil an sich beim Bauakt habe ich keinen Anspruch auf Einsicht. Und da merkt man, wie zerpflückt und zerpflockt dieses Wohnrecht in Österreich ist. Und wir würden uns da eine Änderung wünschen.
Sie haben es ja schon angesprochen, dass nicht nur die Wohnung gemietet wird, sondern in vielen Fällen auch eine Küche, die schon eingebaut ist und ein Kühlschrank und dazu. Wie viel Miete entfällt dann auf diese Küche?
Das ist in unseren Fällen in Oberösterreich wirklich sehr schwer zu sagen, weil ich arbeite schon sehr lange bei der Mietervereinigung, Fälle, wo konkret eine Möbelmiete vereinbart wurde, eigentlich nicht habe. Das ist in Wien kommt es wesentlich öfters vor. In Oberösterreich kann ich da eigentlich nicht einmal auf Erfahrung zurückgreifen. Es werden die Wohnungen meistens pauschal vermietet, das heißt mit inklusive der Einrichtungsgegenstände. Es ist schwierig zu sagen, wie viel Prozent jetzt der Vermieter hier konkret für die Küche verlangt, weil er eben das Gesamtpaket verrechnet.
Also das heißt, ich sollte dann, wenn ich einziehe, auch genau dokumentieren, in welchem Zustand ich diese Möbel übernommen habe.
Ich empfehle jeden Mieter, jeder Mieterin unbedingt Fotos anzufertigen, bevor man die Wohnung mietet, um den Zustand bei der Übergabe genau dokumentiert zu haben. Genau.
Jetzt ist in den vergangenen Jahren ein viel diskutierter Kostenpunkt weggefallen, nämlich die Maklergebühr für jene, die eine Wohnung mieten. Ihre Erfahrungen, halten sich die Makler daran?
Nach unseren Erfahrungen in Oberösterreich ist es tatsächlich so, dass sich die Makler nach meiner Einschätzung, nach meiner Erfahrung jetzt daran halten. Wir haben kaum Fälle, wo Mieterinnen und Mieter von uns den Mietvertrag prüfen lassen und monieren, dass sie irgendwelche sonstigen Kosten zu entrichten gehabt hätten. Es kommt gelegentlich vor, dass vielleicht eine Gebühr von 150, 200 oder 300 Euro verrechnet wird. Die jene Fälle schlagen aber bei uns auch kaum auf. Ich glaube, dass wenig Mieter und Mieter wegen solcher Gebühren konkret dann den Weg zu uns finden. Wir stellen das oft fest, wenn sie zum Beispiel wegen der Abrechnung der Kaution kommen. Dabei stellen wir gelegentlich fest, der Makler hat da letztes Jahr 200-300 Euro verrechnet. In Wien wird hier schon öfters versucht, die fehlende Maklerprovision zu umgehen, und da werden öfters höhere zusätzliche Kosten verrechnet.
Sie haben sich gesagt, die Leute wenden sich an Sie. Vielleicht ein paar Worte zur Mietervereinigung. Ist das ein Verein und wer kann sich an Sie wenden?
Ja, wir sind eine soziale Organisation, die Mieterinnen und Mieter mit allen wohnrechtlichen Themen und Belangen berät und vertritt. Aber auch Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer, wenn sie Probleme mit der Hausverwaltung haben. Wir übernehmen die gesamte Beratung und eben auch die Vertretung, auch vor Behörden und vor der Schlichtungsstelle und auch eben vor Gericht, und versuchen eben die Ansprüche unserer Mieterinnen und Mieter gegenüber den Vermietern und Hausverwaltungen durchzusetzen.
Und müssen die was zahlen, wenn sie ihre Dienste in Anspruch nehmen?
Ja, wir finanzieren uns primär über die Mitgliedsbeiträge. Die Beiträge werden immer pro Kalenderjahr vorgeschrieben. Wir haben ungefähr 4.500 bis 5.000 Mitglieder pro Jahr. Das variiert immer ein bisschen. Und auf Basis dieser Mitgliedschaft haben sie eben den Anspruch, dass sie die ganze Beratung und die Vertretung erhalten.
Und der Mitgliedsbeitrag ist quasi eine Versicherung, dass ich, wenn ich Probleme habe, mich an Sie wenden kann.
Wir sind keine Rechtsschutzversicherung. Es ist ein Mitgliedsbeitrag wie beim Autofahrclub, wo ich eben einfach die entsprechende Unterstützung dann bekomme. Mhm.
Nochmal zurück zur Wohnungsmiete und zur Beendigung der Miete. Welche Kündigungsfristen muss ich denn beachten, wenn ich eine Wohnung aufgeben möchte?
Bei den gewerblichen Vermietungen ist es eben so, dass in den überwiegenden Fällen die Mietverträge befristet abgeschlossen sind, also wirklich bei fast 90%. Die Mindestbefristungsdauer sind 3 Jahre. Der Vermieter kann beliebig oft verlängern, aber immer wieder jedenfalls um mindestens 3 Jahre. Finde ich in diesem Mietvertrag keine Regelung zu einem besonderen außerordentlichen Kündigungsrecht des Mieters, ist der Mieter grundsätzlich ein Jahr daran gebunden. Er kann dann im 13. Monat den Mietvertrag kündigen, also nach einem Jahr unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten. Zu jedem Monatsletzten. Dieses Mietverhältnis dauert dann mindestens 16 Monate, weil ich erst im 13. Monat kündigen kann, plus 3 Monate dazu, das heißt mindestens 16 Monate. Ich kann aber das günstiger gestalten. Ich kann natürlich in den Mietvertrag reinschreiben, dass der Mieter jederzeit das Recht hat, den Mietvertrag unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat, 2 Monaten zu kündigen. Also alles, was für den Mieter günstiger ist, als es hier im Mietrechtsgesetz steht, ist natürlich zulässig.
Wenn ich meine Wohnung 3 Jahre gemietet habe und dann weiter drinnen bleibe und es passiert nichts, was ist dann?
wenn beide Parteien nicht reagieren sozusagen, dann verlängert sich der Mietvertrag noch einmal automatisch stillschweigen um 3 Jahre. Werden dann wieder beide nicht tätig, dann wird der Mietvertrag unbefristet. Man muss aber an dieser Stelle noch ganz kurz sagen, diese Regelungen finden keine Anwendung im ABGB. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern muss ich wirklich alles individuell ausverhandeln. Wenn hier ein Mieter zum Beispiel einen befristeten Vertrag haben, vor 2 Jahren sind sie an die 2 Jahre gebunden. Also auch da muss man schauen, unter welches Rechtsgebiet falle ich eigentlich.
Es bleibt spannend, solange das Recht auch so zersplittert ist. Genau, Frau Wahager-Wildenholt, ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre sehr interessanten Ausführungen. Schön, dass Sie da waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von Geld und Leben wieder dabei sind. Einen schönen Tag noch. Auf Wiederhören.
Danke für die Einladung.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.